Gut, diese Predigt ist irgendwie schwierig für mich heute. Ich wurde immer wieder hingedrängt zu einem Thema aus dem Alten Testament, wo ich eigentlich irgendwie persönlich nicht unbedingt darüber predigen möchte, aber mehrfach den Eindruck hatte, dass es von Gott gewollt ist. Und nochmal, als wir das erste Lied gesungen haben, dachte ich, okay Gott, ich verstehe, ja, ich mache es. Also Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Geist. Und meine Thema befindet sich, man kann entweder 1. König 8 oder 2. Chronik 6 aufschlagen, wie Salomo also ein Gebet zur Einweihung des Tempels auch gesprochen hat. Also ich möchte heute aus 1. König 8 vorlesen, ab Vers 14, und wir werden uns sehr stark mit diesem Thema beschäftigen, auch Gottes heilige Tempel. Und dabei denke ich immer wieder, es gibt diese Tempel nicht mehr. Jerusalem wurde zerstört und diesen Tempel gibt es nicht mehr, aber wir müssen immer wieder dabei denken, wo ist der Tempel heute? Natürlich in uns, wo der Heilige Geist wohnt. Ja? Gut, ich versuche ein bisschen diesen Spagat möglich zu machen zwischen Alt und Neuen Bund hier. 1. König 8, Vers 14, da steht, nach diesem Gebet wandte sich der König zu den Israeliten um, die sich vor dem Tempel zusammengefunden hatte. Er segnete sie und sagte, ich preise den Herrn, den Gott Israels. Nun hat er das Versprechen eingelöst, das er meinem Vater David gab. Eines Tages sagte Gott zu ihm, seit ich mein Volk aus Ägypten in dieses Land geführt habe, habe ich nie angeordnet, dass man irgendwo in Israel für mich einen Tempel bauen sollte. Aber ich habe dich, David, zum König über mein Volk Israel bestimmt. Mein Vater David hatte schon lange einen großen Wunsch. Er wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Doch der Herr sagte zu ihm, ich freue mich zwar, dass du mir einen Tempel bauen möchtest, aber nicht du, David, sollst ihn bauen, sondern erst deinen Sohn. Der Herr hat Wort gehalten. Ich bin aus Nachfolge meines Vaters David König von Israel geworden, genau wie der Herr es vorausgesagt hat. Und nun habe ich auch den Tempel für den Herrn, den Gott Israels, gebaut und darin einen Raum für die Bundeslade eingerichtet. In dieser Lade liegen die beiden Schrift- oder schon Gesetztafeln. Sie sind die Wahrzeichen des Bundes, den der Herr mit unseren Vorfahren schloss, als er sie aus Ägypten führte. Ich bete kurz mit uns. Jesus, danke. Danke für all das, was du am Kreuz für uns getan hast. Und danke für all das, was du in meinem, in unserem Leben gemacht hast. Wir blicken jetzt zurück im Alten Testament und wir merken, wie wichtig dir das Volk Israel ist, wie viel du da getan hast. Und wir danken dir, Herr, dass du Wort gehalten hast. Bitte hilf uns, den weiteren Text auch zu verstehen und zu sehen, was dein Anteil ist, aber auch was unser Anteil ist, Herr. Ich bitte darum in deinem Namen. Amen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, der Mörder. David, der Ehebrecher. David, der Liedschreiber, wie auch David, der Hirte. Wie auch David, der Krieger. David hat sehr, sehr, sehr viele Kriege geführt, um Israel zu befestigen, um dieses Land sozusagen zu sichern. Und da klebte sehr viel Blut an seine Hände. David war ein Mann, der wirklich Gott von ganzem Herzen geliebt hat und er wollte unbedingt einen Tempel für Gott bauen. Ein Ort, in dem man hinkommen könnte, ein Ort, in dem man sagen kann, hier wohnt Gott, hier kann man Gott begegnen. Und er wollte dieses Ort nicht nur für sich behalten, er wollte das zugänglich machen für sein ganzes Volk. Und er hat diese wunderbare, wunderbare, fromme, gute Wunsch gehabt. Und Gott sagte nein. Manchmal ist es bei uns genauso. Wir wollen unbedingt etwas machen und wir glauben und wissen, dass es irgendwie richtig ist, aber Gott sagt, nö, noch nicht. Noch nicht. Vielleicht noch niemals mit dir. Vielleicht mit ganz jemand anders. Vielleicht noch niemals in diesem Jahrzehnte. Und das tut natürlich weh. Aber Herr, ich will, ich will, ich will. Ja, nicht mein Wille soll geschehen, aber dein Wille, Herr, soll geschehen. Ah ja, stimmt, hast du gesagt, nicht wahr? Und da sind wir dabei, neu zu prüfen, warum wir Dinge machen. David hat sehr schnell begriffen, ja, okay, Herr, ich soll das nicht tun. Ich bereite vieles vor, mein Sohn Salomo darf es denn hier machen. Und jetzt haben wir gerade eben diese Anfangssegnung von Salomo gehört, der einen Rückblick gegeben hat auf das, was bisher war. Und das ist sehr wichtig hier. Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort auch über Generationen hinweg. Wir sehen beim Volk Israel sehr oft, dass Gott etwas gesagt hat und erst 80 Jahre, 70 Jahre, 400 Jahre später ist das denn in Erfüllung gegangen. Gottes Zeitrechnung ist so viel anders als unsere Zeitrechnung. Also ich werde ungeduldig, wenn etwas einen Monat dauert. Ja, wenn ich 2 Jahre warten muss auf etwas, nö, das ist zu lang. Aber für Gott ist das echt nichts. Der denkt ganz, ganz anders, als wir denn da zu denken. Aber der Herr hält sein Wort. Salomo stand vor diesem vollendeten Tempel und hat wirklich die Herrlichkeit Gottes in dem Moment wahrgenommen. Ich lese weiter, ab Vers 22. Da steht, dann trat Salomo vor den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des Herrn, erhob seinen Händen zum Himmel und betete. Und wir werden uns jetzt fast ausschließlich mit diesem Gebet beschäftigen. Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast, und erweist allen deine Güte und Liebe, die dir von ganzem Herzen dienen. Frage, wie fangen wir an bei unseren Gebeten? Also beim Vater Unser haben wir gelernt, Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ein bisschen so ähnlich hat es auch Salomo hier gemacht. Häufig bin ich dabei, hallo Gott, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Oh, jemand anders braucht auch was, das wäre ganz nett und danke, puff. Sind wir dabei, überhaupt Gott anzubeten? Preisen wir seinen Namen? Erheben wir ihn, weil er heilig und würdig und wirklich es wert ist, zu sagen, Gott, du bist König und Schöpfer und Herr in meinem Leben. Gott hält den Bund, wir kommen nochmal darauf zurück, den du mit deinem Volk geschlossen hast und erweist allen deine Liebe und Güte, die dir von ganzem Herzen dienen. Das erste Gebot natürlich von Jesus ist, Jesus zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Lieben wir Gott von ganzem Herzen? Ist das der Priorität in unserem Leben? Wenn wir das tun, wenn Gott der Priorität ist in unserem Leben, dann wird vieles andere uns hinzugefügt werden, werden wir vieles andere bekommen, wird Gott für alles Mögliche sorgen. Aber das Problem ist, wenn der Fokus unseres Lebens sich irgendwo anders hin verschiebt, dann passieren vieles, was nicht ganz so gut läuft. Und wir werden davon gleich auch hier eine ganze Menge lesen. Gottes Güte und seine Liebe wird in unser Leben da sein, wenn wir Gott vom ganzen Herzen dienen. Nun, bitte nicht falsch verstehen, weil Gottes Liebe und Gottes Güte in unser Leben ist, heißt nicht, dass alles glatt läuft. Wir werden auch Dinge in unser Leben haben, wo es nicht glatt läuft, obwohl wir in seinem Willen sind. Und es wird Dinge geben in unser Leben, wo es absolut schief läuft, weil wir nicht in Gottes Wille sind. Und von außen wird es unmöglich sein, den Unterschied zu erkennen. Habt ihr es begriffen? Von außen ist es nicht möglich zu sehen, ob Gott etwas zulässt, weil ich in seinem Willen bin oder weil ich nicht in seinem Willen bin. Das werde ich von außen nicht erkennen können. Herr, warum lässt du diese Krankheit zu? Bei Hiob, weil er im Willen Gottes war. Bei jemand anders, weil er nicht im Willen Gottes war. Die äußeren Zeichen werden wir nicht sehen, was Gott innerlich macht. Ist das zu Korrektur oder ist es zu Heiligung? Und das ist eine Sache, an der ich zu knacken habe momentan. Weiter ab Vers 24. Und so hast du auch deine Zusagen eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir alle heute sehen. Herr, du Gott Israels, ich bitte dich, halte auch das andere Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast. Du sagtest zu ihm, immer wird einer deiner Nachkommen König über Israel sein, solange sie mir dienen, wie du mir gedient hast. Ja, du Gott Israels, bitte erfülle alles, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Na, wie lange gab es einen König über Israel?
40 Jahre.
Okay, eigentlich fast 400 Jahre bis 800 Jahre, bis das Reich gänzlich zerstört wurde. Und dann war kein Israel mehr da. Erst einmal gab Israel, die Trennung bei Juda und so weiter. Viele, viele Jahre gingen ins Land. Wir können auch in Könige und auch Chronik lesen, wie viele Könige da waren, bis dann Israel gänzlich ausgelöscht wurde. Es gab kein Israel. Bis 1908, bis man überlegt hat, zu sagen, hey, was machen wir mit dieser Palästina? Und dann gab es weiter 1948 diese Gründung von dieser Nation, weil immer mehr und mehr Israeliten dazugezogen sind. Viele von uns kennen Charles Spurgeon, seine Bücher, seine Predigten und so weiter, da ein geistlicher Mann, der 20. Jahrhundert, also 1880 und so weiter gelebt hat, du wirst davon so gut wie gar nichts über Israel in seinen Schriften lesen. Denn er war vor dem Nation Israel da. Das war bis vor ungefähr 100 Jahren etwas, womit man sich aus Kirche, aus Christentum gar nicht beschäftigt hat. Denn das, was man nicht sieht, weiß man nicht, dass es gibt. Und das ist so etwas hier, wo wir sehen, dass es eine Bedingung gab. Herr, du Gott Israels, ich bitte dich, halte auch das andere Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast. Du sagtest zu ihm, immer wird einer deiner Nachkommen König über Israel sein. Solange sie mir dienen, wie du mir gedient hast. In dem Moment, wo das Volk Israel sich von Gott abgedriftet ist, in dem Moment fingen immer wieder mehr und mehr Probleme auch an in Israel. Bis hin zu Zerschlagung, Verschleppung. Wir kennen die ganzen Geschichten, wie sie auch dann zurückgekehrt sind und wie doch der Tempel zerstört wurde und wie es keinen König mehr über Israel denn gab. Jedoch, Vers 27, kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Salomon stellt sich diese Frage anhand von einem Tempel, ein ganz großes Gebäude, 10-mal so groß wie unseres hier. Und da war die Frage, kann Gott da drin wohnen? Für mich ist viel, viel mehr die Frage, kann Gott in meinem Herzen wohnen? Ich bin sein neuer Tempel. Kann Gott wirklich dort sein? Lasse ich das denn zu? Salomo fragt, ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich, o Herr, zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Auch ich frage mich, Herr, ist nicht mein Leben viel zu klein für das, was du willst? Kannst du überhaupt was damit anfangen, mit dem bisschen, was ich so bin? Und trotzdem bitte ich dich, Herr, mein Gott, höre mein Rufen und weise mein Bitten nicht zurück. Erhöre das Gebet, das ich heute in alle Demut an dich richte. Bitte wache Tag und Nacht über dieses Haus. Es ist ja der Ort, an dem du selbst gesagt hast, hier will ich wohnen. Darum erhöre das Gebet, das ich, dein ergebener Diener, an diesem Ort an dich richte. Nimm meine Gebete an und auch die meines Volkes, wenn wir zum Tempel gewandt mit dir reden. Hör unser Rufen im Himmel, dort, wo du thronst, und vergib uns. Kommen wir zu Gott in eine Haltung der, ich benutze diesen Wort ungern, aber doch ganz bewusst, Unterwürfigkeit? Kommen wir zu Gott in einer Haltung von Demut? Oder kommen wir fordernd? Herr, du musst das und das machen. Herr, du musst dieses und jenes machen. Herr, ich habe das gemacht und jetzt musst du dran, das denn zu tun. Versuchen wir bewusst oder auch manchmal unbewusst, Gott zu etwas zu zwingen, indem wir etwas tun, leisten, geistlich sind? Erwarten wir von Gott, weil wir die Zehnte geben oder weil wir gefastet haben oder weil wir irgendwas gute Taten oder es richtig gemacht haben, dass Gott daraufhin auch was für uns tun muss? Oder kommen wir vor Gott in eine Haltung der Demut, der sagt, Herr, ich bin es gar nicht würdig, aber dennoch bitte ich, flehe ich, höre du diese Gebete. Du musst es nicht. Ich bin nicht sauer, wenn du es nicht tust. Ich bin vielleicht enttäuscht. Aber du bleibst souverän. Du bleibst Gott. Vergib uns. Vergib mir. Vergib uns, Herr, unsere Schuld. Wie auch wir vergeben, die gegen uns beschuldigt, gesündigt haben. Salomo geht weiter und listet verschiedene Situationen auf. Erste Situation, wenn jemand beschuldigt wird, einem anderen etwas angetan zu haben und er hier vor deinem Altar schwören muss, dass er unschuldig ist, dann höre du im Himmel, was er sagt und sorge für Recht. Entlarve und bestrafe ihn, wenn er schuldig ist. Wenn er aber unschuldig ist, verschaffe ihm Gerechtigkeit. Nun, diesen Tempel haben wir nicht mehr, diesen Altar haben wir nicht mehr, aber wir haben gesungen, dass wir der lebendige Tempel des Heiligen Geistes von Gott sind. Und das heißt, wir dürfen darum bitten, in Gottes Gegenwart, Herr, schaffe du mir Recht. Herr, schaffe du mir Recht. Mein Bitte ist es, dass du für Gerechtigkeit sorgst, zu deinem Zeitpunkt. Die zweite Situation ist, Vers 33, wenn die Israeliten von Feinden besiegt werden, weil sie gegen dich gesündigt haben, wenn sie dann ihre Schuld einsehen und dich wieder aus ihrem Gott loben, so höre sie im Himmel. Vergib deinem Volk Israel die Schuld, wenn sie hier im Tempel zu dir beten und dich um Hilfe anflehen. Bring sie wieder zurück in das Land, das du einst ihren Vorfahren geschenkt hast. Wir werden sündigen. Wir werden Dinge tun, die einfach nicht von Gott gewollt sind, und damit wird es Konsequenzen geben. Und vielleicht wachen wir sogar auf und sagen, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir, dass ich das getan habe. Wir bitten, stell uns wieder her. Bring uns wieder zurück in deine Gegenwart. Bring uns wieder zurück in das Land, was du versprochen hast. Lass uns wieder da sein, wo du uns haben möchtest. Und nicht weit abgedriftet woanders. Das ist das Problem. Sünde bringt uns von Gott weg. Sünde bringt uns eine ganz andere, breite Straße ins Verderbnis. Aber Gott möchte uns wieder zurück auf diesen schmalen Pfad bringen. Aber sind wir bereit, umzukehren? Sind wir bereit, loszulassen, um diesen Weg zu gehen? Es geht weiter, wenn es einmal lange Zeit nicht regnet, weil sie, dein Volk, gegen dich gesündigt haben. Wenn sie dann zu diesem Tempel gewandt beten und dich wieder aus ihrem Herrn loben, so höre sie im Himmel. Wenn sie von ihren falschen Wegen umkehren, weil du sie bestraft hast, dann vergib deinem Volk und seine Königen ihre Schuld. Denn du zeigst ihnen, wie sie ein Leben führen können, das dir gefällt. Lass es denn wieder regnen auf das Land, das du deinem Volk aus bleibendes Besitz gegeben hast. Hier geht es natürlich um ein Volk, um ein ganzes Volk, was sich abgewandt hat von Gott. Die sind alle in eine gewisse Richtung gelaufen. Und jetzt erkennt dieses Volk, da bleibt etwas aus. Regen, wir sagen Regen des Segens. Wir können auch sagen Wohlstand, Wohlergehen. Und in dem Moment, wo es denn da schlecht läuft, häufig da fängt das Volk an, sich zu fragen, womit hängt das denn zusammen? Leider ist das gesamte Volk Israel nur davon wirklich geprägt, von dieses Aufs und Abs. Wenn es denen schlecht ging, haben sie angefangen, zu Gott, dem Herrn, zu beten. Die haben sich da was anderes angeeignet, nämlich einen Lebensstil, was Gott gefiel. Haben sie wieder Wohlstand gehabt, Frieden. In dem Moment kamen andere Götter dazu, ihre Blickrichtung wurde abgelenkt. Und da fing das wieder an, nach unten zu gehen. Und es dauerte, bis sie ganz unten wieder waren, bis sie sagt, oh ja, oh, es gibt Gott, stimmt. Herr, hilf uns. Ah, danke, dass du uns geholfen hast. Wo bist du, Gott? Ich habe dich vergessen. Und wieder nach unten. Und da kann man wirklich im Alten Testament lesen, wie es vom einen Generation zum nächsten gut ging und die dritte Generation gänzlich Gott vergessen hat und die vierte Generation unten am Boden lag und sagte, wir kehren wieder zurück zu Gott. Und wie Gott das erhört hat und dann ging es nach oben und dann nach drei Generationen schon wieder am Boden zerstört. Und das ist das, was hier Salomo schon in seiner Weisheit vorausgesehen hat. Und ich frage mich manchmal und auch im Leben von Menschen, die ich kenne, merke ich, es muss nicht Generationen sein. Es kann ganz einfach auch Zeiten in unserem Leben sein. Wo es uns schlecht ging, waren wir bei Gott und da, wo es uns gut ging, haben wir irgendwie Gott vergessen und dann wieder nach unten und wieder nach oben. Warum kann es nicht bleiben? Dass wir nah sind an Gott, trotz das, was um uns ringsherum geschieht. Wenn im Land, Vers 37, Hungersnot herrscht oder die Pest wütet, wenn das Getreide vernichtet wird, wenn Feinde kommen und Städte belagern, wenn oder so das Land von irgendeinem Unglück oder einer Seuche heimgesucht wird, dann höre auf jedes Gebet, das an dich gerichtet wird, sei es vom einzelnen Menschen oder vom ganzen Volk. Noah war einzeln, der Mensch. Er allein hat Gott gerettet mit seiner Familie, obwohl alle um ihn herum absolut verdorben waren. Erhöre im Himmel, wo du thronst, die Bitten aller, die in ihrer Not dich suchen und die Hände flehend zu dir emporstrecken. Gib jedem, was er verdient, denn du kennst sein Herz. Vergib ihm oder bestrafe ihn, je nach seinen Taten. Denn du allein kennst alle Menschen durch und durch. So werden sie dich aus ihrem Gott achten und ehren, solange sie in diesem Land leben, das du unseren Vorfahren gegeben hast. Ich habe diese Vers schon mehrfach gelesen. Gib jedem, was er verdient, denn du kennst sein Herz. Und jedes Mal dachte ich, nein, Herr, ich will deine Gnade haben. Ich möchte nicht der Verdienst haben, denn ich eigentlich was mir zusteht. Dann wird mir klar, ich lebe nicht mehr im Alten Testament. Nicht mehr das, was ich verdiene, Gottes Strafe und Gerechtigkeit, sondern das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Seine stellvertretende Vergebung ist das, was mein Leben prägt. Haben wir dieses Herz, wo wir sagen, oh Herr, gib mir das, was mir verdient, dann haben wir nicht gelernt, was es heißt, demütig vor Gott zu sein. Dann haben wir nicht gelernt, was es heißt, dass Gott nicht nur ein liebender, sondern ein gerechter Gott ist. Gib uns nicht das, was wir verdient haben, sondern gib uns tatsächlich das, was dein Sohn für uns schon längst vorbereitet hat. Und der letzte Teil für diesen Tag, Vers 41. Wenn Ausländer, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, deinetwegen aus fernen Ländern hierher kommen, weil sie von deiner Herrlichkeit und deinen mächtigen Taten für dein Volk gehört haben, dann erhöre auf deinem Thron im Himmel auch ihre Gebete, die sie vor diesem Tempel sprechen. Wir, ob wir wollen oder nicht, sind diese Ausländer, von denen hier Gott berichtet. Denn ich glaube, es gibt keinen Menschen in diesem Raum, der sich wirklich Jude nennen kann, der auch sagt, ich bin jüdischer Abstammung. Wir sind alle Ausländer aus der Sicht von den Juden und wir dürfen jetzt in Gottes Gegenwart kommen. Aber ich denke, dieser Vers geht ein kleines bisschen anders, auch für uns hier in der Arche Lübeck. Ich denke, Gott möchte uns Menschen schenken, die andere Hautfarbe haben. Ich glaube, Gott möchte wirklich uns Menschen hier vor Ort geben, die vielleicht nicht deutschsprachig von Geburt aus so sind, sondern Migranten-Hintergrund haben. Wenn ich durch Bunte Kuh laufe, auch beim Gebetspaziergang, merke ich, wie viele Ausländer es gibt, gerade hier um uns herum. Und vielleicht möchte Gott gerade eben solche Menschen ganz neu für sich gewinnen. Viele, die Menschen um uns herum, haben vielleicht noch niemals richtig dieses Evangelium jemals gehört. Vielleicht ist es sogar verboten, in deren Ursprungsland dieses Evangelium weiterzugeben. Wie viele Iraner, wie viele Iraker, wie viele andere Länder um uns herum haben wir, wo ein Missionar gar nicht richtig hinkommen kann. Aber die sind hier vor uns Haustür. Und diese Menschen können wir auch im Namen Jesus auch mit Liebe begegnen. Vielleicht kommen diese Menschen, weil sie gehört haben, was für große Taten hier geschehen, was Gottes Herrlichkeit wieder sichtbar wird. Erfülle die Bitte dieser Menschen, dieser Ausländer, damit alle Völker auf der Erde dich aus dem wahren Gott erkennen. Dann werden sie dich achten und ehren, wie dein Volk Israel dich verehrt. Und sie werden erkennen, dass du in diesem Tempel wohnst, den ich gebaut habe. Auch Menschen, die gar nicht so weiße Haut haben wie wir, werden erkennen, dass Gott der Herr ist. Denn dieses Tempel, unser Körper, ist der Ort, in dem der Heilige Geist leben möchte, in dem der Heilige Geist wirken möchte. Und er möchte, dass Gott durch uns wirklich auch diese Anbetung und diese Ehre bekommt. Salomo betete in aller Demut, aber mit viel Weisheit und auch Weitsicht für das, was kommen wird. Wie beten wir? Ist Gott am Anfang für uns das Wichtigste, wenn wir beten? Bringen wir Anbetung? Sind wir bereit, unser Leben, unser Körper, auch Gott, als Tempel des Heiligen Geistes zur Verfügung zu stellen? Leben wir in Gerechtigkeit und bitten wir, dass Gott für unser Recht sorgt? Wenn wir persönliche Schwierigkeiten in unserem Leben haben, bitten wir Gott, dass der uns wiederherstellt. Nicht mehr auf den falschen Weg, dass wir gehen, sondern bereit sind, umzukehren, um dahin zu kommen, wo Gott uns wirklich haben will. Wenn unsere ganze Nation auf einem falschen Weg ist, beten wir auch als Einzelnen, dass Gott Veränderung schenkt, dass er wieder es regnen lässt und segnen lässt. Wenn Hungersnöte, wenn Probleme da auftauchen, sind wir bereit, wirklich zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und haben wir eine Sicht für die Menschen um uns herum? Die Menschen, die wir vielleicht als Ausländer bezeichnen würden. Beten wir, dass Gott auch diese Menschen erreicht, sodass wir hier in verschiedenen Sprachen wirklich Gott loben und preisen können, sodass die Welt erkennt, dass Jesus Christus wirklich Herr ist. Nicht nur hier in unserer kleinen Gemeinde, sondern in der ganzen Welt. Amen.